HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Der HSV hat 2:2 gegen Darmstadt 98 gespielt, hält aber trotzdem an Interimstrainer Merlin Polzin fest. Vorerst, bis auf Weiteres, bleiben aber noch ein paar Fragen. Wie lange noch? Was passiert in der Winterpause? Bekommt der HSV dann Trainer Nummer 3 in dieser Saison? Oder darf Merlin Polzin sogar durchziehen? Über all das und noch viel, viel mehr wollen wir heute mit einem wirklichen Trainer-Topgast sprechen. Schließlich heißt unser Podcast auch HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und mein Weihnachtself für heute im Podcast-Studio ist Henrik Jacobs. Moin Henrik.
Ho, ho, ho. Moin Kai.
Ja, aber vor allen Dingen freuen wir uns über unseren heutigen Gast wirklich sehr. Das ist der wahrscheinlich beste Trainerversteher, Trainererklärer Deutschlands. Seine Karriere begann quasi mit einer Absage an Jürgen Klopp, der dann doch 16 Jahre lang den erfolgreichsten Coach Deutschlands beriet und ganz nebenbei noch eine ganze Reihe von weiteren Trainern, unter anderem auch Bruno Labbadia und Stefan Kunz. Moin und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Moin, Marc Kosicke.
Schönen guten Morgen und ja, auch moin als Bremer nach Hamburg.
Moin auch von meiner Seite, Herr Kosicke. Eigentlich waren wir letzte Woche in Hamburg schon zum Podcast verabredet. Sie waren hier zu Besuch in der Rivalenstadt, kann man sagen, wahrscheinlich als Bremer, aber Sie sind, glaube ich, etwas häufiger hier. Mussten dann leider krankheitsbedingt absagen. Ich glaube, jetzt geht's hier meinem Kollegen Kai Schiller nicht mehr ganz so gut. Seine Stimme hat etwas gelitten. Aber Sie klingen auf jeden Fall gut. Ich hoffe, es geht ihm besser. Erste Frage und zweite Frage. Hatten Sie denn einen Termin hier als Trainerberater beim HSV?
Erstmal auf diesem Weg schon mal danke für die Einladung. Dann Ihnen, Herrn Schiller, natürlich maximale Gesundheit in den nächsten Wochen. Mir geht's viel besser. Nee, ich hatte einen ganz anderen Termin. Und deswegen konnte ich den auch ruhig absagen. Das war dann auch nicht so schlimm. Der wird sicherlich irgendwann im Januar dann mal nachgeholt. Genau, und Rivalenstadt, würde ich ketzerisch jetzt mal sagen, ist es ja momentan nicht.
Okay, damit haben Sie die Stimmung des Podcasts hier schon mal vorgegeben. Alles klar, wissen wir Bescheid.
Die Temperatur auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall. Aber die Frage vom Kollegen Jacobs lag natürlich auf der Hand. Wir wissen ja und haben es ja auch eben kurz in der Anmoderation sozusagen gesagt, Sie haben auch lange Zeit Stefan Kunz beraten und der sucht ja nun als Sportvorstand einen Trainer für den HSV. Haben Sie denn eine Empfehlung für ihn aus Ihrem Potpourri?
Wäre er noch mein Klient, hätte ich ihn selber empfohlen, die Seiten zu wechseln, aber ich kann das durchaus verstehen, dass der Stefan dort jetzt eine übergeordnete Rolle hat. Ich habe mir das Spiel natürlich gestern einmal angeschaut, auch aufgrund der Tatsache, dass Florian Kohfeldt bei den Darmstädtern ja mein Klient ist und hatte das Gefühl, dass der Melvin Polzin das gut macht. Also die Mannschaft, fand ich, hatte Feuer, die hat einen schnellen Fußball gespielt. Das war ein schöner Schlagabtausch von zwei Mannschaften, die gerne offensiv spielen. Natürlich zählt in Hamburg dann auch hoffentlich das Ergebnis, aber man hat so das Gefühl, dass die da auf dem richtigen Weg sind. Und von daher glaube ich, dass das eine längerfristige, also über Weihnachten hinaus, Lösung sein kann für den HSV.
Jetzt haben Sie gerade Florian Kohfeldt schon angesprochen, aktuell jetzt seit, ich glaube, 2,5 Monaten Trainer in Darmstadt. Seitdem läuft es richtig gut. Thorsten Lieberknecht war davor da. Wenn man auf transfermarkt.de die Trainerliste von Ihnen anguckt, da steht auch Thorsten Lieberknecht mit drauf. Ist diese Liste denn überhaupt aktuell? Stimmt das alles, die ganzen Namen, die da draufstehen? Das sind ja jetzt bestimmt so 28 Namen. Ich könnte mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, die alle gleichzeitig zu betreuen. Oder sind die jetzt auch schon veraltet teilweise, die Namen auf der Liste?
Nee, aber man muss ja sagen, dass die Trainer, also A, habe ich ein super Team, von Mitarbeitern, die Trainer mitbetreuen, die auch die engere Beziehung zu vielen von denen haben als ich selber. Und der Betreuungsgrad ist auch ein bisschen unterschiedlicher. Also eigentlich ist der Trainer immer am betreuungsintensivsten, der gerade keinen Job hat. An zweiter Stelle ist der am betreuungsintensivsten, bei dem es gerade eng wird. Und bei denen, die Spiele gewinnen und wo es läuft, ist eigentlich relativ entspannt.
Da muss
deswegen
das,
war das auch mit Jürgen Klopp die meiste Zeit entspannt.
Über Jürgen Klopp reden wir natürlich gleich noch ausführlich. Gerade damals die Geschichte mit dem HSV werden Sie bestimmt auch nochmal erzählen. Aber jetzt aktuell interessiert mich nochmal in Darmstadt. Wie war das denn dann, weil Sie gerade sagten, wenn es für einen Trainer eng wird, haben Sie auch viel zu tun. Dann gab es ja dann den direkten Wechsel von Torsten Lieberknecht zu Florian Kohfeldt. Das heißt, zwei Mandanten, die Sie da quasi ins Aus und hinein begleitet haben. Wie ist sowas dann?
Das muss man trennen. Also der Thorsten und der Club hatten weit bevor Florian dort ein Thema war, Gespräche und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass vielleicht doch ein neuer Impuls ganz gut ist und dass die Saison in der Bundesliga, das darf man nie vergessen, das ist nicht lebensbejahend, wenn man so viel verliert. Auch wenn man das einschätzen kann und sagen kann, wir haben mit Abstand den geringsten Spieleretat, wir werden höchstwahrscheinlich nur eine Reise von einem Jahr hier haben, so ist es dann trotzdem ziemlich hart, immer nach Hause zu fahren mit einer Klatsche. Und das drückt auch auf die Lebensqualität. Und dadurch, dass dann in der neuen Saison in der zweiten Liga nicht gleich viel Erfolg war, hat der Thorsten für sich irgendwie gedacht, wie lange halte ich das noch aus? Manchmal ist es ja auch einfach nur so, dass da ein anderer Impuls her muss, eine andere Ansprache, vielleicht auch ein anderes System und dann läuft's wieder. Und also das war tatsächlich so, dass der Verein dann kam und hatte Interesse an zwei unserer Trainer, was dann auch nicht so einfach ist. Also neben Florian Kohfeldt noch einen. Aber dann gehen die Jungs, das sagen wir immer, müsst ihr durch die Tür gehen, müsst mit dem Verein sprechen und dann hat jeder die gleiche Chance. Und da hat der Florian einfach der kannte sich mit dem Verein schon gut aus, hatte sich die Mannschaft gut angeschaut und dann dachte der Club wohl, das kann erfolgreich werden.
Aber genau an dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal nachfragen, weil wir würden uns wünschen von Ihnen, dass Sie sozusagen heute auch so einen kleinen Blick die Kulissen mit uns zusammenwerfen. Wenn Sie sagen, zwei Klienten von Ihnen wurden dann, gab es Interesse von Darmstadt. Ist das dann so, dass das Management zuerst Sie anruft und dann sagt, wir haben Interesse an Florian Kohfeldt und übrigens auch noch an XY, den wir auch ganz gut finden. Stehen die beide zur Verfügung? Was sagen Sie, Herr Kosicke? Würden Sie uns was empfehlen oder können Sie die beide kontaktieren? Wir würden uns gerne mit beiden unterhalten. Also was ist Ihre Rolle dann an diesem Punkt?
Also in diesem Fall war es jetzt so, wie Sie es gerade geschildert haben, weil wir auch den Club sehr gut kennen und Thorsten Frink seinerzeit ja auch schon da war und wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem Club haben. Diesmal war es so, dass der Verein gesagt hat, Mensch, wir haben Interesse an den beiden. Und ich gebe da auch keine Meinung dann ab im Sinne von nimm lieber den oder den, sondern sprecht mit beiden und entscheidet euch am Ende für den, von dem ihr glaubt, dass das am erfolgsversprechendsten ist. Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg, wenn man nicht so einen guten Draht zu den Clubs hat oder wenn dass man selber anruft und sagt, hey, bei euch passiert ja gerade was, wir hätten da eine Idee. Also dass diese beiden Wege gibt es.
Was ist Ihnen denn für Ihre Mandanten am wichtigsten? Also Sie haben ja nun die beiden, XY und Kohfeldt in dem Fall. Was geben Sie den beiden mit auf den Weg? Also sagen Sie denen auch dann gleich, übrigens, du bist nicht der Einzige, das ist mir klar, aber...
Ja, da sind wir schon transparent. Also zum einen wissen die Trainer immer, dass sie höchstwahrscheinlich nicht die einzige Alternative darstellen. Und dann sagen wir schon, du musst wissen, der ist auch noch dabei. So. Aber das ist der Job, das ist der Wettbewerb, das ist Geschäft und das ist auch für alle okay. Ich glaube, man muss da einfach immer klar und transparent sein.
Sie sind ja jetzt auch schon einige Jahre im Geschäft. Also mein Kollege Kai Schiller war vor 13 Jahren sogar mal bei Ihnen zu Besuch in Wiesbaden. Da gab es auch einige Hamburger Trainer, die Sie zu der Zeit beraten haben. Also Bruno Labbadia, der war dann zwar nicht mehr in Hamburg, aber Michael Oenning, glaube ich, war da gerade aktuell HSV-Trainer. Holger Stanislawski, Ex-St. Paulianer zu dem Zeitpunkt. André Schubert, der war dann, glaube ich, St. Pauli-Trainer. Jetzt diese Liste, 28 Trainer, ist das korrekt? Oder können Sie sagen, wie viele Trainer Sie jetzt aktuell mit Ihrem Team beraten?
Ich würde sagen, es sind 20.
20, okay.
Ja. Weil das immer so unsere Grenze war. Und man muss ja sagen, die Beratung zu ein paar Trainern ist ja auch wenig geworden, weil die leider nicht mehr so marktrelevant sind. Und wir haben sie dann natürlich aus freundschaftlichen Gründen immer noch dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir haben schon ein paar, bei denen das ist dann so ein Glückstreffer, dass da nochmal was passiert.
Also Einer auf der Liste bei transfermarkt.de, der ist nämlich nicht mehr dabei. Das ist Stefan Kunz, weil er ist eben nicht mehr Trainer. Genau. Können Sie einmal ganz kurz erzählen, wie die Zusammenarbeit mit ihm zustande kam? Also hat dann Stefan Kunz irgendwann angerufen und gesagt, du, ich brauche irgendwie so ein bisschen externe Beratung? Oder was umgekehrt, haben Sie gesagt, du bist zwar schon lange im Geschäft, aber ich kann mir vorstellen, ein bisschen Beratung könntest du auch gebrauchen.
Ich weiß gar nicht mehr, wer den ersten Anruf getätigt hat, aber irgendwann standen wir bei uns in der Küche und haben Pasta gekocht und dann war er noch Trainer bei der U21-Nationalmannschaft beim DFB und hat das ja sehr erfolgreich gemacht. Und
wer hat gekocht?
Ich mache das dann immer, weil das kann ich immer gut zuhören, wenn das ist immer eine ganz angenehme Atmosphäre. Naja, auf jeden Fall war das ein schöner Nachmittag und ich war mir ziemlich sicher, dass der Stefan noch eine große Relevanz im Fußball hat. Was manchmal auch Fluch und Segen zugleich ist, ist, wenn jemand so vielfältig einsetzbar ist. Also der hat ja schon alles gemacht im Fußball, von Spieler über Sportdirektor, Trainer, Sportvorstand, Nationaltrainer im Jugendbereich oder Juniorenbereich und dann noch schlussendlich, das war dann ja mein Job, ihm den Vertrag mit der Türkei zu besorgen. Und dann, als er sich entschieden hat, ich möchte jetzt doch nochmal als Sportvorstand arbeiten, hat sich das dann so dargestellt, dass wir gesagt haben, dann mach das auch allein. Also ich berate dich hier als Trainer oder da arbeiten wir zusammen, aber jetzt auf der Ebene dann eher nicht.
Das heißt aber, wenn Stefan Kunz irgendwann wieder Trainer werden möchte, dann werden Sie auch wieder zusammen sitzen und
das kann
darüber
ich jetzt
sprechen.
Nicht. Ich gehe davon aus, dass er sich dann melden würde und würde sagen, irgendwie juckt es mich doch mehr da mit dem Gras und der Kabine, als da oben auf der Tribüne zu sitzen.
Tatsächlich kann ich mir das zwar schwer vorstellen, dass er nochmal die Rolle rückwärts macht. Allerdings ist es gar nicht so lange her, dass er ja beim HSV als Trainer im Gespräch war und ich glaube, Sie zusammensaßen mit Jonas Bold und der durchaus ernsthaft überlegt hat, ob er Stefan Kunz als Nachfolger von Tim Walter verpflichten möchte.
Ja, das ist richtig. Aber damals war die Zeit noch nicht reif und man muss auch sagen, der Stefan ist, was das angeht, ja auch sehr heimatverbunden und wir hatten gerade vorher die gleiche Anfrage vom FC Kaiserslautern und da hätte sich das für ihn nicht richtig angefühlt, da abzusagen und eine Woche später dann dorthin zu gehen und von daher ist das nicht zustande gekommen.
Aber können Sie sagen, ob Sie zumindest mal zusammensaßen, alle zu dritt an einem Tisch und durchaus mal dann überlegt haben, wie das aussehen könnte?
Zu dritt saßen wir nicht zusammen, aber wir haben viel telefoniert.
Okay.
Sie haben ja selber gesagt, dass jetzt in der aktuellen Situation, das haben Sie am Anfang gesagt, hätten Sie im Spaß quasi ein bisschen Stefan Kunz geraten, Stefan Kunz als Trainer zu verpflichten, was natürlich nicht möglich ist. Wie überrascht waren Sie denn, als er dann sich entschieden hat, okay, ich doch nicht Trainer mehr, sondern ich nehme dieses Angebot des HSV als Sportvorstand an?
Ich glaube, ich war gar nicht so überrascht, weil wenn man dann hört, dass ein Club jemanden dafür auserkoren hat und ihm ein Angebot macht und dann ist es noch der HSV und das darf man ja auch nie vergessen, der HSV hat, warum auch immer, eine große Sexiness für ganz viele Menschen im Fußball, mich eingeschlossen. Ich bin zwar Werder-Fan, aber ich würde sagen, danach kommt dann auch der HSV, also weil ich ein norddeutscher Mensch bin und aus meiner Zeit bei Nike den Club ganz toll kennengelernt habe und viele Menschen da ja auch immer noch im Dunstkreis sind, selbst die einschlägigen Journalisten. Und das hat ja auch irgendwie eine große Romantik und das Stadion. Und ich glaube, dann fällt die Entscheidung relativ leicht, sich dafür zu entscheiden, das dann zu tun.
Wo Sie das gerade sagen, ich glaube, es stand ja auch im Hamburger Abendblatt, dass auch Sie im Gespräch waren, jetzt dann nicht als Sportvorstand, sondern ich glaube als CEO in der Phase jetzt, bevor dann Stefan Kunz kam, als möglicher Nachfolger von Jonas Bold. Ich glaube, die Rolle des CEO ist ja zu dem Zeitpunkt quasi von ihm auch ausgefüllt worden. Sie sagten, es fällt Ihnen dann schwer, zu so einem Club wie dem HSV Nein zu sagen. Offenbar haben Sie Nein gesagt. Können Sie dazu was sagen?
sagen wir so, es gibt ja bis nach wie vor nicht die Rolle des CEOs beim HSV. Und ich glaube, dass das erst geklärt hätte werden müssen, um dann wirklich, wie soll ich sagen, wirklich, wirklich ganz seriös darüber zu sprechen.
Das heißt, wir sind ja ab und an auch mal mit dem einen oder anderen Aufsichtsrat im Gespräch. Den können wir dann ausrichten, die dürfen ruhig nochmal anrufen.
Im Moment, also die dürfen mich immer anrufen, weil das sehr angenehme Gespräche mit honorigen Herren sind, aber nein, das kommt für mich erstmal nicht in Frage.
Dann haben Sie aber wahrscheinlich trotzdem auch nochmal mit dem HSV gesprochen. Stefan Kunz wurde es dann nicht, aber einer der Top-Favoriten war dann Bo Svensson, der ist laut Transfermarkt.de auch bei Ihnen im Portfolio. Sie nicken schon. Da gab es ja auch dann Gespräche. Ich glaube, am Ende hat es wahrscheinlich nicht geklappt, weil dann Union Berlin kam, oder wollte Bo Svensson dann nicht in die zweite Liga?
Dadurch, dass er auch Angebote aus der ersten Liga hatte und auch aus dem Ausland ein interessantes, also er wollte auf keinen Fall in die zweite Liga, aber wie das so ist beim HSV, was ich eben schon sagte, denken dann doch alle mal drüber nach. Und schlussendlich ist es dann leider nicht dazu gekommen, obwohl ich persönlich hätte es gut gefunden, weil ich glaube, dass er so als Däne dort nochmal eine andere Tour hätte aufmachen können, aber ich kann ihn da auch verstehen.
Jonas Bolt hätte es auch sehr, sehr gut
gefunden.
Entschuldigung, Sie waren eben kurz eingefroren.
Achso, das ist dann ja auch immer persönliche Karriereplanung und ich hätte es mir gut vorstellen können. In denen in Hamburg und ja, wer weiß, ist ja noch nicht, was die Zukunft noch so bringt.
Ja, Jonas Beuth hätte sich das damals auch sehr gut vorstellen können, wie wir damals gehört haben. Das wäre eine Konstellation gewesen, die er auf jeden Fall sehr gerne in Hamburg gesehen hätte. Es kam anders, das ist ja jetzt ja bekannt. Tim Walter blieb noch ein bisschen, bis es dann doch nicht mehr ging. Steffen Baumgart kam. Dann war es so, dass nachdem Sie ja im Gespräch waren als CEO, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, es nicht wurden, Stefan Kunz dann Sportvorstand wurde. In dem Moment war für Sie beide klar, jetzt müssen wir unsere gemeinsame Beratertätigkeit erstmal ad acta legen, weil das könnte möglicherweise auch zu einem Interessenskonflikt führen. Sie machen nur Trainer?
Genau. Also ich mache nicht nur Trainer, ich habe auch schon die Verträge von Sportgeschäftsführern gemacht, aber das ist dann mit einem Trainer arbeitet man ja immer langfristig und das sind dann eher, da ist der Verein der Auftraggeber, sagt, hast du eine Idee, wer hier Sportvorstand werden könnte, dann macht man das als Makler, Mittler oder auch mal Kumpel, aber das ist dann nicht zu vergleichen, die Arbeit in der Betreuung, wie die Arbeit mit den Trainern. Und ja, es wäre natürlich unglücklich gewesen, jetzt den Vertrag von Stefan Kunz zu machen und dann hinterher zu sagen, so, jetzt habe ich auch noch den Trainer XY und das hätte dann Geschmäckle vielleicht bekommen oder der Aufsichtsrat hätte gedacht, ist der Stefan Kunz auch wirklich objektiv? Und das wollten wir halt von vornherein sicherstellen, dass er immer objektiv bleibt.
Ich glaube, es ist ja mittlerweile auch ein Trend, dass auch viele Manager mittlerweile dann einen eigenen Berater haben. Früher haben die das alle noch selbst gemacht, wie ja auch die Trainer auch. Dann so mit ihnen fing das eigentlich so richtig erst an, dass auch dann alle Trainer geguckt haben, ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man selbst einen eigenen Berater hat. Kai hat gerade schon gesagt, so das Thema Interessenskonflikt ist da natürlich jetzt auch immer wieder irgendwie, gerade natürlich auch für uns ein Thema, wenn man da mal guckt. Jetzt haben viele Agenturen, wie beispielsweise Sports 360 mit Volker Struth, dann Trainer und aber auch Spieler. Also jetzt in dem Fall von Struth, der hat dann Nagelsmann als Bundestrainer, der wiederum sucht sich dann Nationalspieler aus, die natürlich dann auch in dieser Agentur sind. Ist das immer wieder so ein Thema dann auch in der Szene, worüber man unter den Beratern spricht?
This is Robert. Hey there. Robert is an over-the-road trucker. He takes his business very seriously.
Yes, I do.
Robert traded up to Geico for serious commercial coverage, insuring not just his truck, but his cargo too, all for seriously low rates, with serious savings for his inspection history.
So, they're gonna be a talking animal with a catchphrase, like a armadillo?
What the armadillo?
There he is.
No, this is a serious Geico ad.
Aww.
Get more with Geico Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Also unter den Beratern spricht man da gar nicht so. Ich glaube, weil ich der Klarste war mit der Positionierung und dann natürlich viele Agenturen gesehen haben, Trainer zu beraten kann ja auch Spaß machen, lukrativ sein. Für mich war das immer klar und besonders war es dann auch in Liverpool, wo selbst die Eigentümer dachten, dass ich im Auftrag des Managers, Jürgen Klopp, Transfers mache. Und nee, mache ich nicht. Also ist überhaupt nicht mein Bier und da gibt es genug, die Spielertransfers machen. Ich mache die auf keinen Fall. Und das war für den Club unglaublich. Also die kannten das so nicht. Weil in England ist es so, dass der Manager vom Manager auch viele Spieler managt sozusagen. Und dass das nicht war, haben die sehr honoriert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es für sie dann aber auch ungewöhnlich, sodass man dann ja auch einen Sportdirektor noch eingestellt hat in Liverpool, der sich dann darum gekümmert hat. Weil ja, ich wollte da immer sauber bleiben. Und da muss jeder Verein, glaube ich, seine Linie finden. Da muss man transparent sein, wenn eine Spielerberateragentur einen Trainer irgendwo hat und dann auch noch 3, 4, 5 Spieler. Kann ich nichts zu sagen, weil es bei mir nicht so ist. Deswegen würde ich das jetzt mal die moralische Beurteilung anderen überlassen.
Aber es stimmt, Sie haben nie einen Spieler beraten, oder?
Ich habe nur die Vermarktung mal von Mats Hummels gemacht. Das dann aber auch, das hat ein Mitarbeiter von mir in erster Linie gemacht, der jetzt auch 100% für ihn zuständig ist und der auch nicht mehr für mich arbeitet. Aber Spielertransfers habe ich nicht gemacht.
Trainertransfers machen Sie dann jetzt aber mit Sicherheit auch hier und da mal. Also meistens ist es ja so, dass ein Trainer entlassen wird und dann kommt ein neuer. Aber es gibt da mittlerweile auch dann immer häufiger auch Transfers, wo dann Vereine Geld in die Hand nehmen, um einen Trainer irgendwo rauszukaufen, beispielsweise Julian Nagelsmann. Sie haben ihn ja früher damals auch beraten, also da hatten Sie dann ja Klopp und Nagelsmann. Da hat wahrscheinlich dann aber auch Nagelsmann vielleicht für sich gedacht, ich brauche eine eigene Agentur, um vielleicht dann auch der große Name zu sein in der eigenen Agentur. Dann ist er ja ein Jahr später auch für, ich glaube, 25 Millionen Euro von Leipzig zu Bayern gewechselt. Das hat sich natürlich dann auch für die Agentur gelohnt. Haben Sie dem so ein bisschen hinterhergetrauert oder war das für Sie dann auch richtig, da in einer Agentur nicht so zwei ganz große Namen zu haben?
This is Robert.
Hey there.
Robert is an over-the-road trucker. He takes his business very seriously.
Yes, I do.
Robert traded up to Geico for serious commercial coverage, insuring not just his truck, but his cargo too, all for seriously low rates, with serious savings for his inspection history.
So, they're gonna be a talking animal with a catchphrase, like a armadillo?
What the armadillo?
There he is.
No, this is a serious Geico ad.
Aww.
Get more with Geico Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Ja, gute Frage. Natürlich, geschäftlich trauert man dem hinterher. Da wäre ich jetzt nicht ganz ehrlich, wenn ich sagen würde, nö, macht gar nichts. Aber es war eine sehr transparente Entscheidung von Julian damals. Und wir hatten, ich glaube, 12 tolle Jahre zusammen. Er hat das nie so direkt gesagt mit, ich brauche ein Alleinstellungsmerkmal oder möchte gerne die Nummer 1 meiner Agentur sein. Aber wenn das dahinter stand, dann kann ich das schon nachvollziehen. Also und jeder ist alt genug, sich die beste Beratung irgendwie am Markt auszusuchen. Und beim Julian war das nun mal so. Und ich propagiere ja auch immer den hanseatischen Handschlagdeal, den ich mit denen habe. Und wenn man das so macht, dann muss man auch davon ausgehen, dass man sich mit einem Handschlag wieder trennt und sagt, hier, ich wünsche dir alles Gute. Von daher geschäftlich schade, privat absolut nachvollziehbar, wenn jemand sowas macht.
Es gibt ja nicht nur die Geschichte, dass Jürgen Klopp mal fast beim HSV gelandet wäre, sondern auch Julian Nagelsmann, der hat sich zumindest auch mal damals Gedanken gemacht. Bernhard Peters wollte ihn dann zum HSV holen, bevor er sogar noch in Hoffenheim dann Cheftrainer wurde. Ich nehme mal an, dass Sie ihn damals dann auch hier und da mal beraten haben. Hätten Sie ihm dazu geraten, in so jungen Jahren dann schon zum HSV zu gehen? Oder haben Sie eher gesagt, besser vielleicht erstmal so einen Schritt in Hoffenheim zu gehen?
Tatsächlich glaube ich immer, wenn Trainer in einem sehr, sehr guten Leistungszentrum sind, wäre es manchmal zu kurz gesprungen, bei der ersten Offerte eines anderen Clubs gleich zu gehen. Und beim Julian war das jetzt gar nicht so sehr nur der HSV. Julian hatte schon relativ früh viele Anfragen. Aber wir haben dann damals immer bewusst entschieden, in Hoffenheim zu bleiben, weil seine Chance da irgendwann kommen wird. Und das dann in einem Umfeld, in dem er eh sehr gewertschätzt wird, in dem er alles kennt, ist dann ein leichterer Start meines Erachtens als in ganz Neues. Und dann nehmen wir jetzt auch den HSV und dann als junger Mann gleich von außen in so einen großen Club zu kommen mit so vielen Strömungen, so vielen Meinungen, so viel auch Erfolgsdruck, ist dann, finde ich, das Risiko zu groß.
Genau diesen Momentum hat jetzt Merlin Polzin, der ist nur, glaube ich, 2-3 Jahre älter, als es damals Julian Nagelsmann war. Was kennen Sie, Merlin Polzin?
Nicht persönlich.
Wenn Sie sein Berater wären, hätten Sie ihm geraten, diese Chance, die ja auch nicht so oft vielleicht kommt, beim Schopfe zu greifen? Oder ist der HSV sehr schwieriges Terrain und Hilfe?
Nee, also wenn man in dem Club schon ist und diesen Club kennt und viel dort gearbeitet hat und sich das zutraut, dann auf jeden Fall. So war das ja dann beim Julian auch, als Hoffenheim gesagt hat, hier ist Abstiegskampf, da war es ein bisschen anders. Wir trauen dir das zu, traust du dir das zu? Und er gesagt hat, ich traue mir das zu. Nee, das hätte ich dem Herrn Polzin auch geraten und gesagt, auf jeden Fall machen.
Eine andere Frage ist natürlich jetzt, wenn es in die Winterpause geht, natürlich muss dann die sportliche Situation neu bewertet werden. Er hat jetzt noch 2 Spiele, aber er hat durchaus die Chance, dann ja auch mit guten Leistungen in die Rückrunde zu gehen. Dann müsste Stefan Kunz wahrscheinlich auch sagen, okay, du bist jetzt aber auch wirklich unser Cheftrainer. Da wäre die Frage dann so an Merlin Polzin, der ja jetzt wirklich auch seit Jahren in der zweiten Reihe als Co-Trainer war und sich da auch eigentlich immer wohlgefühlt hat. Wenn er jetzt diesen Step dann einmal geht, dann gibt es wahrscheinlich auch kein Zurück mehr, oder? Dass man dann sagt, wenn es dann doch nicht mehr klappt mit dem Cheftrainer, dann gehst du wieder zurück und wirst wieder Co-Trainer unter dem neuen Trainer. Da wäre dann wahrscheinlich eher die Frage all in und dann schaffst du es oder du schaffst es nicht und dann musst du aber auch irgendwo anders dann wieder den nächsten Schritt gehen, oder?
Also man wünscht sich ja, ich glaube, der Club wünscht sich sehr, dass das jetzt erfolgreich ist. Weil das ja auch immer eine schöne Geschichte ist, wenn Menschen aus dem eigenen Verein entwickelt werden und es tatsächlich schaffen, diesen Posten zu übernehmen. Ob er dann im Falle eines Misserfolgs nochmal zurückgehen würde in die Co-Trainer-Rolle, ich glaube, es wäre für den neuen Cheftrainer schon mal schwierig. Aber man weiß ja nie, vielleicht sagt man dann, du bleibst unser bester NLZ-Trainer und gehst dort wieder hin.
Bei Joe Zinnbauer war das vor ein paar Jahren mal so. Der ist dann mal Cheftrainer geworden und hat dann nicht geklappt. Er wurde wieder abgelöst, ist dann wieder zurück in die U21 und da hat man dann aber schon gemerkt, das ist jetzt als Step zurück wieder zu groß. Also der muss dann eigentlich woanders hin.
Ja, und das ist so eine persönliche Geschichte dann ja auch von jedem an Merlin Polzin sagt, ich bin einfach unglaublich gerne Trainer beim HSV und ob das die U19 oder die Bundesligamannschaft ist, ist mir eigentlich wurscht. Dann geht das wohl, aber die Regel zeigt eigentlich, dass wenn man mal da Blut geleckt hat und jetzt hat er ja gestern als Cheftrainer da sein erstes Heimspiel und da haben die schon alle die Nadel im Arm und kriegen das auch nicht so schnell wieder weg.
Genau diese Entscheidung muss ja jetzt Stefan Kunz spätestens in der Winterpause treffen. Er wäre ja schön blöd, wenn er jahrelang von Ihnen beraten wurde und dann nicht mal den Trainerberater fragt, was denkst du denn? Hat er gefragt?
Nee, also da hat er jetzt tatsächlich nicht gefragt und ich glaube, das ist auch seine, ich glaube, es ist jetzt auch noch ziemlich kurz, um das zu entscheiden. Die sind, glaube ich, alle froh, wenn noch, wie viele Spiele sind es noch? 2?
Genau.
Noch diese 2 Spiele gespielt werden und ich glaube, er kann sich da auch zusammen mit dem Klaus Kostner den besten Eindruck verschaffen. Die sehen den Merlin jeden Tag im Training, die sehen, wie der die Ansprache an der Mannschaft, wie die stattfindet, wie die Mannschaft was aufnimmt, wie das Umfeld sich diesem Trainer öffnet und dann werden die das, glaube ich, auch alleine entscheiden.
War jetzt für Stefan Kunz schon durchaus eine sehr, sehr schwierige Situation. Einerseits, er hatte dann Steffen Baumgart als Trainer und den hat er auch versucht, natürlich bis zum Ende maximal zu stärken. Gleichzeitig hat er natürlich schon beobachtet, es gibt Misserfolg. Man muss sich dann auf eine mögliche Trennung vorbereiten. Man fängt vielleicht an, im Hintergrund schon mal Gespräche zu führen, hat vielleicht so seine Shortlist. Gleichzeitig, wenn man schon zu sehr in Gespräche geht, konkrete, dann kriegen das vielleicht andere mit. Dann schwächt man wiederum seinen eigenen Trainer, der noch im Amt ist. Dann hat man diese Interimslösung. Merlin Polzin denkt auch, vielleicht klappt das und muss trotzdem natürlich sich wieder auf den Fall vorbereiten, dass es nicht gut geht. Spricht dann mit Kandidaten wie zum Beispiel Bruno Labbadia, über den sprechen wir dann gleich noch. Dann geht es gut mit Merlin Polzin und dann muss man den anderen Trainer wieder hinhalten. Also das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Tanz, den Stefan Kunz da aktuell vollbringen muss, oder?
Ja, ich glaube, dass das nicht einfach ist. Das, was ich aber eben gesagt habe, ich glaube, die gehen gerade wirklich all in und möchten, dass das klappt und verlassen sich vielleicht dann auch darauf, dass, sollte es nicht klappen, man die Alternative, die man eventuell im Hinterkopf hat, dass die dann auch zustande kommt. Aber ich glaube wirklich, dass der Verein inständig hofft, dass das jetzt erfolgreich wird.
Da hätte ich eine Nachfrage zu dem, was Henrik eben gesagt hat. Also wir wissen, dass es intensive Gespräche mit Bruno Labbadia gab. Dann ist dieses Karlsruhe-Spiel dazwischen gekommen und das war sehr erfolgreich. Und vor dem Karlsruhe-Spiel gab es halt schon Gespräche mit Labbadia, der aus unserer Perspektive schon sich sehr gute Hoffnung machen konnte, neuer HSV-Coach zu werden. Er wurde es aber nicht. Sie kennen Bruno Labbadia sehr gut, wir kennen ihn auch ganz gut. Glauben Sie, dass Bruno da mitmacht, sozusagen, dass er das versteht? Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie funktioniert das mit Merlin und dann gucken wir im Winter nochmal neu, oder dass es dem irgendwann auf gut Deutsch auch ein bisschen zu blöd wird und dann muss man sich vielleicht eine andere Alternative suchen?
Miles here is an electrician running wiring for this new home build.
Good morning.
Miles doesn't have time for funny business.
I guess.
Miles traded up to Sirius Commercial Auto Insurance from Geico for customized coverage that grows with his business, all for seriously low rates.
So, where's the Geico surprise cameo?
Come again?
You know, like some big famous football player or something. He's gonna bust through that wall, isn't he?
No, this ad is serious business.
Guys, get over here. You gotta see this.
No, there's nothing funny over here. Sorry. Get more with Geico Commercial Insurance. Trade up today at geico.com/commercial.
Also, erst einmal habe ich dieses ganze Wissen, was Sie da gerade kolportiert haben, auch nur aus den Medien und dachte die ganze Zeit, ja, dritte Mal beim HSV, aber jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass er mit Stefan so ein enges Verhältnis hatte aus der Vergangenheit, macht wahrscheinlich Sinn. Wenn man es dann doch nicht wird, ist das natürlich, glaube ich, schon energieziehend und sich jetzt so als eventuell Lösung hinhalten zu lassen, würde ich jetzt einfach wetten, ist nicht Brunos Art, dass er da zu stolz für ist auch und auch vielleicht zu kollegial und auch sagt, ja, ich will jetzt natürlich nicht jedes Wochenende vom Fernseher sitzen und hoffen, dass der HSV verliert, nur damit ich dann den Job bekomme. Von daher, einfach ist nur eine These, ist das Kapitel, glaube ich, beendet.
Sie haben Bruno Labbadia damals in seiner ersten Zeit zum HSV gebracht, 2009 war das, ne? Damals von Leverkusen zum HSV. Wie war das damals? Wie sind Sie mit ihm in Kontakt gekommen? Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie dann ihn auch überzeugt haben, zum HSV zu gehen? Oder wie war das damals?
Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, aber man musste ihn nicht überzeugen. Also der HSV war zu der Zeit schon noch ein anderer großer Club, als er heute ist. Und Bruno war und ist, glaube ich, nach wie vor einer der besten deutschen Trainer. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern. Ich fand das auch noch ziemlich erfolgreich jetzt so im Rückblick, was er da geleistet hat.
Auf jeden Fall das erste halbe Jahr, da war der HSV Tabellenführer. Genau, dann kam irgendwann eine Phase, da lief es dann nicht mehr so gut, aber er ist auf jeden Fall richtig am Anfang durchgestartet. Das Ende in Leverkusen war ja etwas schwierig mit dem Pokalfinale, dann hat er so ein großes Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung, daraufhin hat es etwas geknallt in Leverkusen und dann kam er zum HSV, hat hier richtig spektakulären Fußball spielen lassen, damals natürlich auch noch mit einer überragenden Mannschaft, mit Seroberto, Guerrero, Petric, also das war wirklich unglaublicher Fußball, der hier teilweise gespult wurde. Dann gab es irgendwann etwas atmosphärische Probleme in der Mannschaft und dann war es dann auch irgendwann vor dem Europa League Halbfinale oder vor dem Finale sogar noch, das Hinspiel hat dann
Europa League Halbfinals. Ja,
also so war das. Eigentlich wenn man das heute dran zurückdenkt, wo der HSV damals stand, Wahnsinn, dass man dann einen Trainer entlässt und In seiner zweiten Zeit war es dann ja so ähnlich. Da hat er den HSV gerettet, hat eine stabile Saison gespielt, ist Zehnter geworden. Und dann ist man relativ schnell ungeduldig geworden, hat ihn nach 5 Spielen dann schon wieder entlassen. Auch das im Nachhinein würde man wahrscheinlich sagen, ein Fehler. In der zweiten Zeit von Bruno Labbadia waren Sie dann nicht mehr dabei. Da haben Sie.
Nee.
Ja. Gab's. Ist das dann ja auch so? Sie haben ja gesagt, man macht als Trainer jetzt mit Ihnen keine Verträge, dass man dann jederzeit auch sagen kann: Okay, ich habe jetzt andere Pläne.
Absolut.
Dieser Verein will mich haben, dann macht das vielleicht ein anderer Berater.
Das ist generell meine Auffassung, dass. Das ist so ein persönliches Verhältnis, was man hat. Und wir haben natürlich, oder ich auch nicht zu jedem Club gleich den allerbesten Kontakt und bin immer der, der da dran ist, sondern das sind dann manchmal auch andere. Und irgendwann nach so langer Zeit, wie auch beim Bruno, schrumpft der Markt ja für einen. Allein aufgrund der Tatsache, dass man schon bei so vielen Vereinen war einerseits und andererseits, dass so viele neue nachgekommen sind. Und dann finde ich es legitim, wenn jemand sagt, du, ich probiere es jetzt mal mit dem, weil ich glaube, der bringt mich da unter.
Aber was Sie jetzt auf jeden Fall nochmal aufklären müssen, ist, 2009 ist Bruno Labbadia zum HSV gekommen. Damals hat Bernd Hoffmann ihn geholt. Sie als Berater, ich könnte mir vorstellen, dass Sie da schon einmal gezuckt haben, weil es ist gerade mal ein Jahr her gewesen, dass es diese berühmte Geschichte eben um Jürgen Klopp gab. Der HSV oder Bernd Hoffmann wollte den sehr, sehr gerne nach Hamburg holen. Und dann gab es diesen mehrfach in den allen Zeitungen geschriebenen Scouting-Bericht mit zerrissenen Jeans und 3-Tage-Bart. Sie waren damals der Berater. Wie ist das in Ihrer Erinnerung gewesen?
Also jetzt das, wie es mit Jürgen war? Oder?
Ja, mit Jürgen Klopp, genau. 2008.
Ja, das. Also man kann jetzt ketzerisch sagen, ein Glück. Es ist alles so gelaufen, weil dann kam Borussia Dortmund und die Erfolgsstory ging so richtig los. Aber die Anfrage und die ersten Gespräche waren schon so, dass man sich durchaus mit dem Immobilienmarkt in Hamburg auseinandergesetzt hat. Und dann wurde viel gezaudert. Und wenn immer so gezaudert wird, dann merkt man ja auch, dass keine totale Überzeugung da ist. Und dann hat der Jürgen das halt mich ganz überzeugend beenden lassen, das ganze Thema.
Ja, Sie haben selbst gesagt, dass Nachhinein vielleicht alles ganz gut so, weil die Erfolgsstory ging dann erst so richtig los. Das ist jetzt eine total hypothetische Frage. Die wurde Ihnen bestimmt schon das ein oder andere Mal gestellt. Aber glauben Sie, dass der Jürgen Klopp von heute, der Jürgen Klopp von damals geworden wäre, wenn er denn diesen strauchelnden Riesen-HSV übernommen hätte? Vielleicht wäre auch der HSV ein ganz anderer Club geworden. Who knows?
Also sagen wir es mal so, ich glaube, der Jürgen hat überall Erfolg, weil er einfach mehr ist als ein Trainer, weil er, egal wo er war, in einem ganzen Verein mitgenommen hat, weil er eine Energie entfacht, die seinesgleichen sucht und eben auch immer aus der Rolle des Herausforderers heraus und nicht aus der Rolle des Spitzenreiters sozusagen. Und von daher ist es hypothetisch, ob es jetzt so erfolgreich gewesen wäre, wie es schlussendlich bei ihm war, kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass das auch Erfolg gehabt hätte, ja.
Jürgen Klopp hat auch für Aufsehen gesorgt in diesem Sommer mit seinem Wechsel jetzt zu RB, zu Red Bull als Head of Global Soccer, ne, heißt es, glaube ich. Viele Fußballfans waren sehr enttäuscht, als sie das gehört haben. Er selbst hat sich dann natürlich auch gerechtfertigt. Ja, wie waren Sie in diesem ganzen Prozess involviert? Haben Sie ihm da auch mal mit Rat und Tat zur Seite gestanden oder hat er das dann am Ende für sich auch selbst natürlich entschieden? Aber was haben Sie ihm geraten?
Ja, ich glaube, da war ich massivst involviert. aber letztendlich ist es ja eine Entscheidung von, also als Berater legt man alles hin, gibt seinen Senf dazu ab, die Pros, die Cons und sagt dann am Ende, du, ich würde es machen, aber das und das, wie immer im Leben, sind die Konsequenzen, die du dann zu tragen hast. Und Jürgen hat schon immer positiv über Red Bull Fußball gesprochen, weil er einfach die Arbeit sehr schätzt, die dort geleistet wird, weil er ja auch in Liverpool einige Spieler aus Salzburg oder Leipzig die in sein Spielsystem immer top gepasst haben, transferiert hat. Und von daher, also haben wir immer gewusst, es gibt einen Teil von Menschen, der dich dann nicht mehr mögen wird. Aber wie sagt er immer so schön, wenn du versuchst, es jeden Tag allen recht zu machen, wirst du auch jeden Tag scheitern. Und er muss für sich den richtigen Job nach 25 Jahren an der Seitenlinie den richtigen Job finden. Und da ist dieses etwas übergeordnete Arbeiten auf globaler Ebene in einem Sportumfeld, was so viele Möglichkeiten bietet, einfach auch nochmal spannend. Und deswegen haben wir dann entschieden, dass die Konsequenzen durchaus zu tragen sind.
Ähnlich wie Stefan Kunz hat damit ja Jürgen Klopp quasi seine Trainertätigkeit erstmal beendet, aber anders als Stefan Kunz, den Sie jetzt nicht mehr beraten, gehe ich mal davon aus, bei Jürgen Klopp, das wird eine Lifelong-Beratung sein, oder nicht?
Ja, das dazu sind wir halt auch seit nunmehr 18 Jahren zusammen und haben so viel erlebt und ich habe im Hintergrund schon immer, ob es in Dortmund war oder jetzt in Liverpool, habe ich viele Dinge eben mit ihm zusammen gemacht und werde das jetzt auch wieder tun. Also wenn wir da jetzt oder wenn er da startet, werden wir da zusammen auf Reisen gehen und ich bin sozusagen sein Pendant aus dem Sportbusiness, der dann dabei ist.
In seiner neuen Aufgabe wird er natürlich auch mal vor der Entscheidung stehen, irgendwo einen Trainer auch zu finden in den verschiedenen Clubs bei RB. Sind Sie da auch für sich so klar, dass Sie dann sagen, das wird dann kein Trainer von Projekt B sein?
Erst einmal, nee, bin ich nicht, weil es sein kann, dass der richtige Trainer bei Projekt B im Portfolio ist. Jetzt ist es aber so, dass wir das so aufgeteilt haben, dass ich im Prinzip fast nur noch das Thema Jürgen Klopp mache, weil das so arbeitsintensiv ist, auch jetzt in der Reisetätigkeit und in dem ganzen Red Bull-Kosmos. Aber es wird nie ein Trainer von Projekt B in den Red Bull-Clubs arbeiten, der nicht gut genug ist, sondern der muss schon der Beste sein. Und von daher werden wir mal schauen. Also auch jetzt Marco Rose ist herausragender Trainer und gut, der war auch schon vorher da, aber wenn von der Agentur der nächste herausragende Trainer kommt, dann wird der Trainer in Leipzig, sollte Leipzig mal wechseln. Aber was das ganze Thema angeht, und ich glaube, das ist nochmal spannend zu betrachten, wir werden wahrscheinlich länger an Trainern festhalten, als es vielleicht üblich ist, wenn man das Gefühl hat, dass der Trainer der Richtige ist. Und dann muss man auch mal durch eine Phase gehen. Und deswegen glaube ich, werden die Trainer, die im Moment bei Red Bull sind, auch noch eine Zeit lang bei Red Bull bleiben.
Genau durch diese Phase ist ja RB ehrlicherweise jetzt in den letzten zwei Wochen gegangen. Sie haben jetzt gesagt, die Reise von Jürgen Klopp und Ihnen in Leipzig und bei Red Bull, die beginnt am 1. Januar. Nun gab es halt ganz viele Gespräche über den Trainer. War da Jürgen Klopp und dann dementsprechend auch sich schon im Hintergrund irgendwie involviert oder ist es dann wirklich so, der ist auf seiner Kreuzfahrt und 1. Januar ab ins Office?
Also erstmal muss man ja sagen, dass das Red Bull vor Jürgen Klopp schon sehr erfolgreich im Fußball war und dass der Red Bull Fußball auch so gut gemanagt ist. Sicherlich wird er mal gefragt worden sein, wie siehst du das, aber er hat immer gesagt, ich fange im Januar an und bis dahin werde ich keine Entscheidungen treffen. Ich kann euch immer nur sagen, aber das ist schon immer auch unabhängig von Red Bull sein Credo. Die Menschen, man arbeitet erstmal möglichst lange mit den Menschen, die da sind. Und wenn man dann das Gefühl hat, das reicht nicht mehr und gleichzeitig ist da draußen jemand, der es mit Sicherheit viel besser macht, dann kann man ja was verändern. Aber nicht aufgrund öffentlichen Drucks oder aufgrund einer Krise. Von daher ist das natürlich auch schön, wenn so jemand aus dem Trainerbusiness mal in so einen Management-Job kommt, der vielleicht da auch ein dickeres Fell hat und länger wartet.
Lassen Sie uns doch zum Abschluss nochmal etwas über die Trainersuche beim HSV sprechen. Wenn jetzt Stefan Kuntz zu Ihnen kommt und sagt, Marc, ich brauche einen Trainer, hast du noch irgendwie einen für mich? Sie haben ja durchaus da noch spannende Namen wie David Wagner zum Beispiel oder Tobias Schweinsteiger auch, der war ja schon mal beim HSV, durchaus auch ein spannender Trainer, den Jonas Bolt immer sehr interessant fand. Ja, hätten Sie dann einen oder sagen Sie dann,
wenn Merlin Polzin nicht der Richtige sein sollte, dann würde ich dir den ans Herz legen.
Okay.
Tobias Schweinsteiger?
Nee, den.
Nee, ach so. Den einen.
Ach so. Von ach so.
Ja. Schade, Kai, du hast gerade schon die Schlagzeile gewittert.
Wollte gerade sagen, die Abendblatt-Titelzeile war schon geschrieben.
Ja, das dachte ich mir, deswegen bleibe ich da mal neutral.
Können Sie denn dann zum Abschluss nochmal vielleicht uns verraten, hier unter uns, gab es jetzt da schon mal vielleicht sogar einen Trainer, der jetzt mit Stefan Kuntz möglicherweise sogar gesprochen hat in der aktuellen Trainersuche?
Nein. Also von uns nicht, tatsächlich nicht.
Okay.
Wir haben eben jetzt über das Ende des Trainerdaseins von Stefan Kuntz gesprochen, jetzt auch von Jürgen Klopp. Beide haben ein neues Kapitel aufgemacht in ihrem Leben. Wie ist es eigentlich mit Ihnen? Sie könnten ja auch sich entscheiden, ein neues Kapitel aufzumachen. Sie haben jetzt mehrfach Angebote von Clubs gehabt. Hertha BSC war mal als Aufsichtsrat. Werder Bremen ist bekannt, hat auch mal nachgefragt. Der HSV hat mehrfach nachgefragt. Hätten Sie nicht Lust, nochmal was ganz anderes zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage, die man sich natürlich mit 53 hin und wieder stellt. Jetzt habe ich das große Glück, so viel schon gesehen zu haben, so viele verschiedene Clubs, auch für so viele schon gearbeitet zu haben, dass ich nicht weiß, ob es für mich gesund wäre, den Mikrokosmos eines einzigen Fußballclubs da so einzutauchen. Von daher habe ich jetzt ganz viel Lust auf das Thema Red Bull und da global mir nochmal ganz viel anzuschauen und zu sehen und meinen Senf da abzugeben, dass ich eigentlich gerade ja schon so eine kleine Transformation mache, weg vom Trainerberater zum Multiclub-Mitberater eines meiner früheren Klienten oder beziehungsweise ist ja immer noch mein Klient und Freunde. Und da wollen wir mal sehen, das ist eine total spannende Reise, wohin die uns so führt. Aber der reine Trainerberater ist wahrscheinlich auch ab Januar so ein bisschen Geschichte.
Es ist natürlich auch ein Thema, was direkt bei der Verpflichtung von Jürgen Klopp bei Red Bull dann auch natürlich diskutiert wurde. Wird er dann irgendwann vielleicht doch nochmal Bundestrainer? Hätten Sie da vielleicht auch irgendwann nochmal Lust drauf, auch einen Bundestrainer zu beraten? Also Sie haben ja früher Julian Nagelsmann beraten, der ist jetzt Bundestrainer. Stefan Kuntz war auch immer mal im Gespräch zwischendrin. Ich weiß nicht, ob es da mal jemals wirklich die konkrete Idee gab. Und Jürgen Klopp, eines Tages, könnten Sie sich das gut vorstellen?
Im Moment nicht. Also weil Jürgen im Moment überhaupt keine Lust hat, Trainer zu sein. Aber das Leben ist ja dynamisch. Und wenn es dann dazu kommen sollte, wäre das sicherlich auch noch eine Facette, die ich nicht ablehnen würde.
Jetzt muss ich einmal nachfragen, wo der Kollege Steffen Kuntz ins Gespräch war. Ich kann mich an die Presseberichte erinnern. Wie war es denn? Also wurde der in seiner Zeit als U21-Nationaltrainer, war das eine ernsthafte Idee, dass er dann die A-Nationalmannschaft übernimmt? Die deutsche und nicht die türkische?
Also auf jeden Fall war er einer der Kandidaten. Genau, aber die Überzeugung bei den Türken war damals sehr, sehr groß. Und dann hatte Stefan natürlich auch die Möglichkeit, das zu machen. Oder zu warten, ob es wirklich dazu kommt, dass er deutscher Nationaltrainer wäre. Ich habe damals gedacht, das wäre die richtige Entscheidung. Aber da waren wahrscheinlich beim DFB noch genug schlaue Menschen, die gesagt haben, wissen wir nicht so genau.
Ja, dann müssen wir leider, obwohl es total Spaß bringt, langsam zum Ende kommen. Was mich noch interessiert, vielleicht hört Jürgen Klopp zu, wir glauben eher nicht. Haben Sie schon ein Weihnachtsgeschenk für ihn?
Nee, wir schenken uns nichts. schenken uns nur was so außer der Reihe, wenn wir das Gefühl haben, da habe ich gerade mal was gesehen, aber Weihnachten mehr so für Frauen und Kinder.
Dann wäre noch die Abschlussfrage, was wünschen Sie denn Stefan Kuntz aus Hamburger Sicht zu Weihnachten?
Erstmal 6 Punkte und dann hat sich vieles andere auch schon mal geklärt.
Also für uns war es auf jeden Fall ein vorweihnachtliches Geschenk, dass Sie uns diese Stunde im Podcast geschenkt haben. Vielen Dank dafür, hat total Spaß gebracht und jederzeit gerne wieder auch als Nicht-Trainer-Berater, sondern als dann Multiclub-Berater. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja, wir werden uns dann nächste Woche wieder hören nach dem Auswärtsspiel des HSV gegen Ulm. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.